Wenn wir uns heute Morgen am Pfingstsonntag hier versammeln, dann wollen wir warten auf die Gabe des Geistes Gottes. Er kann uns vollständig erneuern und der Geist Gottes kann auch seine Gemeinde erneuern und zum Zeugendienst befähigen. Gott selbst hat die Verheißung gegeben, es soll weder durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Wir wollen nun miteinander singen, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Lied 108, die ersten 4 Verse. Wir wollen beten. Herr, wir brauchen deinen Geist. Wir kommen heute Morgen zu dir, weil wir uns ausstrecken wollen nach dieser Gabe, die du uns versprochen hast. Komm du selbst durch deinen Geist und wohne in uns. Und da wird uns erst bewusst, wie unrein wir sind, wie schmutzig unser Leben ist, dass wir erschrecken, du kannst ja gar nicht bei uns einkehren. Darum reinige uns ganz, dass wir deine Wohnung werden können und dass du durch deinen Heiligen Geist in unserem ganz alltäglichen menschlichen Leben große Dinge vollbringen kannst, dann kannst du uns zum Licht und Salz setzen in der Welt. Dann kannst du uns zum Zeugendienst gebrauchen. Dann kannst du durch unseren Mund hindurch reden und Menschen ansprechen, ja, dass durch uns etwas sichtbar wird von deiner ewigen Herrlichkeit. Wir wollen nicht weniger heute Morgen von dir, als dass du selbst durch deinen Geist zu uns kommst und in uns wohnst. Amen. Wir wollen in der Stille weiter beten. Wir danken dir, dass du uns deinen Geist so versprochen hast. Mehr als wenn Väter ihren Kindern Gaben geben. Wie viel mehr wirst du geben, wenn wir dich darum bitten? Amen. Ich lese aus Römer 8, wie das Leben der Christen im Heiligen Geist aussieht. So gibt es nun kein Verdammungsurteil für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, wir könnten statt Gesetz auch sagen, die Norm des Geistes Gottes, der in Christus Jesus lebendig macht, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem mosaischen Gesetz unmöglich war, weil es sich angesichts unseres selbstsüchtigen Willens als zu schwach erwies, das hat Gott getan. Er sandte zur Sühne für die Sünde seinen Sohn in der Gestalt von uns sündigen Menschen und vollstreckte an einem menschlichen Leib das Urteil über die Sünde, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt wird, die wir nicht dem menschlichen Begehren folgen, sondern dem Geist Gottes. Denn wer vom eigenen Begehren bestimmt wird, trachtet nach dem, was unsere selbstsüchtige Art will. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt wird, trachtet nach dem, was Gott will. Denn das Trachten des menschlichen Eigenwillens bringt den Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Denn das Trachten des Eigenwillens bedeutet Feindschaft gegen Gott, denn er ordnet sich dem Gesetz Gottes nicht unter und kann es auch nicht. Die aber vom eigenen Willen bestimmt sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht von der Selbstsucht bestimmt, sondern vom Geist. Wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt, wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Mir gefällt so das Pfingstlied von Terstegen, wo er beschreibt, dass die Wirkung des Geistes in unserem Leben sichtbar wird, wenn wir freigemacht werden vom Eigenwillen und vom Bösen und geheiligt werden. 425, wir wollen die ersten drei Verse singen. Wir hören heute als Predigttext die Pfingstgeschichte nach Apostelgeschichte 2 in Auswahl. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort versammelt. Da kam plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten und sich auf einen jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu predigen, wie der Geist es ihnen eingab. Es waren aber in Jerusalem Juden ansässig, die waren gottesfürchtige Männer und kamen aus allen Völkern unter dem Himmel. Das war die damalige jüdische Diaspora nach der Zerstörung Jerusalems. Als nun dies Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und fragten, sind nicht alle, die hier reden, aus Galiläa? Wieso hört jeder von uns seine eigene Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und wir aus Mesopotamien und Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Eingewanderte aus Rom, geborene Juden und zum Judentum übergetretene, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden verwirrt und sagten zueinander, was soll das bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus mit den 11 Aposteln vor, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr jüdischen Männer und alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Jesus von Nazareth ist der Mann, der von Gott durch Taten, Wunder und Zeichen unter euch ausgewiesen ist, wie sie Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben ist, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt. Nun, da er durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und den verheißenen Heiligen Geist vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. So soll nun das ganze Haus Israel gewiss sein, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Herr, erkläre uns das Wirken deines Geistes. Amen. Wir haben heute viele verwickelte Weltprobleme. Und angesichts dieser großen Nöte, die uns alle bedrängen, erhoffen sich viele unserer Mitmenschen die Lösung nur noch in Revolutionen. Sie sagen, da kann allein noch Neues geschehen, wenn all die festgefügten Strukturen unserer Erde noch einmal umgeworfen werden. Und sie freuen sich dann an diesem Brodeln, wie es in den Revolutionen unserer Tage sichtbar wird, wie die Völker sich erheben. Und sie winken dann ab, wenn wir sagen, wie ist denn das mit dem Töten? Geschieht denn da wirklich Neues? Ist es nicht nur grausam, was sich hier entlädt? Dann sagen sie, das sind nur die Begleiterscheinungen. Das Neue kommt, das Neue kommt. Ein merkwürdiger Glaube. Ein so abgeklärter Mann wie Matthias Claudius hat im letzten Jahrhundert angesichts der großen revolutionären Bewegungen in Europa vom Revolutionsschwindel gesprochen. Am Ende sind die neuen Herren oben. Und es geht ein bisschen anders und doch gar nicht so arg anders. Wir Christen reden ja auch von einer Revolution, nur sieht sie ganz anders aus. Da geht es nicht um diese Massenhysterie, da geht es nicht um diesen irrationalen Glauben, dass jetzt alles neu wird, wenn man mal das Alte zerschlägt und die alten Denkmäler umstößt. Sondern wir sagen, die große Erneuerung in dieser Welt geschieht, wenn der Geist Gottes in unserem Leben wirkt. Und der Geist Gottes hat gewisse Kennzeichen, die sind ähnlich. Da werden Menschen unruhig, das kann auch viele erfassen. Sie fangen an, ihre Grundwerte neu zu ordnen. Es gibt ein großes Aufsehen und Aufhorchen. Ich möchte das ganz deutlich heute Morgen unterstreichen, dass es Gott gefallen hat, auch immer wieder durch seinen Geist in großen Erweckungsbewegungen zu wirken im Laufe der Kirchengeschichte. Vor ein paar Tagen bin ich im Zeitungskiosk stehen geblieben. Die Bildzeitung hat so gute Schlagzeilen. Da war eine drauf, die hat mir gefallen. Das gibt ein super Pfingsten dieses Jahr. Das war aber nur aufs Wetter bezogen und nicht auf den Heiligen Geist. Aber wenn wir diese Schlagzeile der Bildzeitung übernehmen und sagen, wenn's nur ein super Pfingsten bei uns wird, wenn Menschen wieder heute fragend werden, suchen, was ihr Leben ausmacht, wie sie mit Gott klarkommen. Wir müssen nur aufpassen, nicht überall, wo heute große Massenbewegungen auch im Namen Gottes geschehen oder gar im Namen des Heiligen Geistes, ist der Heilige Geist gegenwärtig. Und nicht überall, wo der Name Gottes angerufen wird, geschieht dies durch seinen Geist. Wir wollen deshalb heute in der Predigt sehr kritisch einmal nachprüfen, an was man denn den Heiligen Geist erkennen kann. Nicht überall, wo Menschen zusammenströmen, ist er am Werk, auch nicht in der Christenheit. Und es gibt sehr viele mächtige Zeichen, die gar nicht unbedingt vom Heiligen Geist sein müssen. Wir haben unseren Kindern in der Kinderkirche an den letzten Sonntagen erzählt, als Mose vor den Pharao hintrat und seine Wunderzeichen tat, da kamen die Zauberer und machten genau das Gleiche auch mit ihrer Magie. Nicht alles, was uns schaudernd macht oder erschütternd zuschauen lässt, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ich möchte meine Predigt überschreiben heute, Kennzeichen des Heiligen Geistes. Das erste, er erleuchtet. Wir sind ja immer wieder, wenn wir die Pfingstgeschichte lesen, davon fasziniert, wie das damals zuging, wie dieses mächtige Brausen vom Himmel kam. Der Heilige Geist kann wie ein Sturmwind sein, der große Bewegungen verursacht. Aber dann müssen wir gleich hinzusetzen, das ist nicht sein Kennzeichen. Das Kennzeichen des Heiligen Geistes ist in der Bibel sehr viel mehr, nicht der Sturm, sondern das stille, sanfte Sausen und Wirken. Und wenn einer sagt, aber da waren so Feuerflammen auf diesen Aposteln, dann müssen wir sagen, richtig, aber das ist nicht das Kennzeichen des Heiligen Geistes. Das kann auch sehr wohl anders sein. Als die Lydia zum Glauben kam und den Heiligen Geist empfangen hat, hat sie nicht diese Zungen auf dem Kopf gehabt und wahrscheinlich bei Ihnen auch nicht. Das ist nicht das Kennzeichen des Heiligen Geistes. Nun gibt es viele heute in der Christenheit, die sagen, aber das Reden in anderen Zungen, die Zungenrede ist das Kennzeichen. Da muss ich die Leute auch enttäuschen, nach dem biblischen Wort nicht. Denn das, was hier erzählt wird, ist nicht die Zungenrede, von der die Pfingstgemeinden immer sprechen. Dort wird nicht in einer Glossolalie gesprochen, sondern die sprachen ja in einer Sprache, die die Parther und Meder und die Araber und Kreter verstanden haben. Während bei dem Zungenreden in den Pfingstgruppen, da braucht man extra einen Dolmetscher, damit die Außenstehenden es verstehen können. Also ist auch dies nicht das Kennzeichen des Heiligen Geistes. Wir müssen in den biblischen Zeugnissen immer wieder unterscheiden, was ist ein Begleitumstand, den damals Gott gegeben hat, und was ist das für alle Ausgießungen des Geistes durchgehende Grundzug. Da müssen wir darauf achten, dass damals die Jünger selbst das Wort Jesu nicht verstanden haben. Als die Emmaus-Jünger hinausgegangen sind am Ostertag, hatten sie von einigen Zeugen gehört, Jesus ist auferstanden. Aber sie konnten es nicht glauben. Sie sagten, es ist Unsinn, es geht doch gar nicht. Sie sagten, das bringt mich ganz durcheinander, aber was soll das? Sie nahmen das überhaupt nicht ernst. Was Wunder, dass heute ein moderner Mensch im 20. Jahrhundert genauso argumentiert und sagt, was soll das? Was da in der Bibel drin steht, das kann ich einfach für mein Leben nicht annehmen. Mein Denken kann mit solchen Vorgängen nichts anfangen. Bitte geh mir weg mit dieser Botschaft. Ich kann es vielleicht in einem Sinngehalt deuten, aber dass ich es real verstehe, so wie es dort bezeugt ist, ist mir undenkbar. Oder dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn Sie das Kennzeichen des Heiligen Geistes haben wollen, dann haben Sie es hier. Der Heilige Geist steckt uns ein Licht auf. Am Pfingsttag haben die Hörer in großer Zahl plötzlich begreifen können. Und das ist durchgängig ein Kennzeichen des Heiligen Geistes durch die ganze Botschaft des Neuen Testaments hindurch, durch die Apostelgeschichte. Wo der Geist Gottes gewirkt hat, da haben Menschen plötzlich gesagt, ich kann das annehmen. Aber ich hatte vor ein paar Tagen ein schönes Gespräch mit einer Frau, die auch so lange mitgeschwommen war in einer Kirchengemeinde. Sie ist nicht hier und weit weg und sie kennen sie nicht, das spielt auch gar keine Rolle. Und dann hat sie plötzlich in einer Botschaft, die sie gehört hat, das begriffen, was Jesus Christus für sie bedeutet, dass er der Herr ist über alles, dass er für ihre Schuld gestorben ist. Und sie saß mir gegenüber und sagte, das ist ja für mich so wunderbar. Sie war von einer großen Fröhlichkeit und lebt in einer sehr schwierigen Ehe. Sie sagt, ich gehe mit Freuden wieder zurück. Ich habe zum ersten Mal begriffen. Ich kann gar nicht verstehen, wie ich Sonntag für Sonntag in einer Kirche saß und weil mir der Groschen gar nicht gefallen ist. Für mich war das eben irgend so eine ferne Lehre, mit der ich aber praktisch nichts anfangen konnte. Daran können Sie sehen, dass das ganz normal ist, dass Menschen abweisend und zweifelnd dem Zeugnis des Neuen Testaments gegenüberstehen. Wenn aber der Geist Gottes wirkt, dann macht er den Blick frei. Die Lehrer in der Kirchengeschichte haben dafür das Wort Erleuchtung gebraucht. Und Luther hat dieses Wort auch in der Auslegung in seinem Katechismus angewendet. Und das haben die Väter der Erweckungsbewegung wieder betont. Und ich meine, es sollte heute in unserer Kirche wieder laut betont werden und gelehrt werden. Wer nicht erleuchtet ist, kann die Botschaft nicht verstehen. Man kann 20 Semester Theologie studieren. Wer nicht erleuchtet ist, versteht's nicht. Man kann in gottesdienstlichen Versammlungen sitzen. Man muss erleuchtet sein durch den Heiligen Geist. Die Botschaft darf nicht unterschlagen werden. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, im 3. Kapitel, es sei bei uns so, dass wir eine Decke vor den Augen hängen haben. Hängen Sie sich mal so eine richtige Wolldecke vors Gesicht, dann sehen Sie auch nichts mehr von diesem Sonnentag. Dann ist es dunkel vor Ihnen. Und Paulus sagt, der natürliche Mensch hat eine Decke vor den Augen, die ihm das Schauen der göttlichen Dinge einfach unmöglich macht. Und der Geist Gottes nimmt uns die Decke weg und wir sehen plötzlich auf einen Schlag. Dieses Glauben können geschieht also nicht durch lange Disputationen oder durch, ich bin nicht dagegen, dass Sie sie führen, ich führe sie oft. Aber ich muss immer dort in den Disputationen sagen, das Glauben kommt durch den Heiligen Geist, der uns erleuchtet. Und was wir dann erkennen, auch hier möchte ich den Übereifer mancher Gruppen, die meinen, sie allein würden das Zeugnis des Heiligen Geistes lehren, da möchte ich den Übereifer doch sehr dämpfen. Die meinen, das Werk des Heiligen Geistes wäre, dass man gewisse spezielle Sonderlehren erkennt. Gewisse Abläufe der Heilsgeschichte Gottes, gewisse schwierige Stellen der Bibel. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich ins Neue Testament hineinschaue, prüfen Sie das, was ich Ihnen hier sage. Das soll unser Lehrmaßstab sein. Dann erleuchtet der Heilige Geist uns, dass wir Christus erkennen. Dass wir ihn einen Herrn heißen können. Den Sohn Gottes und Herrn der Welt und unseres Lebens. Darin erweist sich der Heilige Geist. Über manche Sonderlehre mögen wir verschiedene Erkenntnisse haben. Das gehört nicht zwangsläufig dazu. Das hat der Paulus auch immer wieder freigestellt in den Gemeinden, dass es manche Leute gibt, die vielleicht mehr erkennen als wir, aber das ist Die Grunderleuchtung, die der Heilige Geist schenkt, man kann Jesus verstehen. Darum hat ja auch hier der Apostel Petrus so deutlich darauf hingewiesen und hat von Jesus gesprochen. Und das ist nicht ein Fimmel von mir als Prediger, wenn ich Sonntag für Sonntag Ihnen Jesus groß machen will, sondern das ist ein Wirken des Geistes Gottes. Und gleichzeitig mit der Erkenntnis Jesu Christi ging etwas anderes einher. Sie haben sich selbst erkannt. Sie haben ihre Schuld erkannt. Es steht gar nichts da von moralischem Fehlverhalten, sondern sie haben erkannt, wir haben Jesus von uns gewiesen. Wir sind schuld, dass Jesus von uns weggeschickt wurde. Sündenerkenntnis fängt bei Christen, wenn der Heilige Geist damit anfängt, damit an, dass sie sagen, wie konnte ich nur so lange in meinem Leben Christus von mir wegweisen? Und sie denken bei Sünde gar nicht nur an irgendwelche wüsten Gedanken unserer Fantasie oder irgendwelchen bösen Handlungen. Das gehört auch mit dazu. Sondern die Grunderkenntnis, wir haben verfehlt gelebt, sogar in unserer Frömmigkeit. Wir wollten gute Menschen sein, ohne die Kraft Jesu in unserem Leben. Also dann sieht man den Heiligen Geist, erkennt man daran, dass er uns Jesus klar macht, dass er uns Sündenerkenntnis schenkt, ein Wirken des Geistes Gottes. Weil viele Christen ja immer wieder umgetrieben sind, möchte ich das so klar betonen. Und sie fragen, habe ich den Heiligen Geist? Daran erkennen sie ihn. Wir haben neulich in der Bibelstunde, im Bibeltraining, auch eine ähnliche Stelle beim Galaterbrief entdeckt, wo der Paulus den Besitz des Geistes Gottes nicht an irgendwelchen überirdischen Dingen da abhängig macht, von überirdischen Dingen oder von großen Erscheinungen oder von Halluzinationen oder irgendwas oder Gesichten und Träumen, die man hat, sondern sagt er, ihr, die ihr den Geist Gottes habt, helft den Schwachen zurecht mit dem sanftmütigen Geist. Ihr habt den Heiligen Geist und wenn ihr den Heiligen Geist habt, dann spürt man dies, dass ihr Geduld habt mit den Gefallenen, dass ihr sie nicht richten müsst, sondern ihr könnt ihnen barmherzig zur Seite stehen, weil der Heilige Geist ja fortwährend euch die Schuld aufdeckt. Und wenn ihr einen Gefallenen dieser Welt seht, der euch Not macht, dann sagt ihr, Herr, meine Schuld ist viel größer. Darin zeigt sich der Heilige Geist, dass er jeden Hochmut unmöglich macht. Uns bewegt das heute an diesem Pfingstfest, wie wieder in der Christenheit neue Bewegungen und Aufbrüche geschehen. Ich will doch mit Ihnen nicht zanken, aber ich will Ihnen Klarheit geben aus der Schrift. Nicht durch große Aktionen, nicht weil ich gegen große Aktionen wäre. Ich würde am liebsten große Aktionen organisieren, aber die Bibel sagt, dadurch geschieht nicht die Erneuerung der Christenheit. Wir dürfen auch große Aktionen machen, ist nicht böse. Die Erneuerung geschieht durch den Geist Gottes. Der wirkt im Leben von Menschen, der sie erleuchtet und sie zur Erkenntnis der Wahrheit führt. Und wenn das heute wieder geschieht, in Stuttgart, in unseren Familien, in unseren Gruppen und Kreisen, in unseren Kirchengemeinden, dann ist eine große Umwälzung wieder da. Eine Revolution von großen Ausmaßen. Der Heilige Geist ist immer gebunden, auch nach dem, was wir hier in diesem Kapitel 2 lesen. An das Wort der Schrift. Und die Reformatoren wurden nicht müde, damals als auch zur Zeit der Reformation, so viel Wundertäter und schwärmerische Apostel auftraten, immer wieder zu sagen, der Geist Gottes wirkt in Verbindung mit dem Wort Gottes, nie losgelöst. Nie mit irgendwelchen Heilslehren, die uns Leute heute verkünden, vor denen wir stehen und staunen. Da brauchen Sie nicht staunen. Der Geist Gottes wirkt in Verbindung mit dem Bibelwort. Wie biblisch zentriert war hier dieses Wort des Petrus. Wie hat er auf Christus und sein Werk hingewiesen. Hat doch nicht irgendwelche Erkenntnisse hier geplaudert. Er hat auf Christus hingewiesen, hat auf die Schrift hingewiesen. Die ganze Petrusrede, ich habe das leider überschlagen bei der Verlesung des Textes, ist voll von Schriftzitaten. Gerade bei der ersten Ausgießung des Geistes Gottes war dies
kennzeichnend und es zieht sich durch alle Petrusreden in der Apostelgeschichte durch. Es gibt ja einige. Immer wieder ist das kennzeichnend, der Geist Gottes wirkt in der Verbindung mit dem Bibelwort. Dann wünschen wir uns wieder, dass der Geist Gottes uns heute so in Fülle ausgegossen und gegeben wird. Wir können nur warten und sagen, Herr, komm, reinige uns, dass du mit deinem Geist bei uns einkehren kannst. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Ein zweites Kennzeichen des Geistes Gottes. Das erste war die Erleuchtung. Ich möchte, dass Sie hier wieder lehrmäßige Klarheit haben in Ihrem Glaubensleben, was Erleuchtung durch den Heiligen Geist bedeutet. Das zweite, der Heilige Geist zieht immer zum Zentrum hin. Da muss ich ausholen. Wir leiden heute doch an einer zerspaltenen Christenheit. Da gibt es so viele Grüppchen und Konfessionen. Und alle berufen sich auch noch auf den Heiligen Geist und sagen, wir haben ihn, ihr habt ihn nicht. Da wird man traurig und sagt, eigentlich müsste doch der Geist Gottes zusammenfügen. Wir erinnern uns auch jetzt an die Aussage des Paulus, der im Epheserbrief sagt, ein Geist unter all den vielen Gruppen. Das Pfingstfest sollte Anlass sein für uns, die vielfältigen Gruppen zusammenzurufen und zu sagen, seid einig, einig, einig. Es darf keine Zwietracht mehr geben. Aber damit hätten wir auch das biblische Wort auf den Kopf gestellt. Es ist richtig, aber es ist nicht ganz richtig. Da wollen wir einmal genau hinschauen, wie das war. Als die Apostel da standen am ersten Pfingstfest, waren die Zungen wie von Feuer zerteilt auf ihren Häuptern. Jeder hatte den Heiligen Geist und doch war es ein Geist, der in allen wirkt. Das ist richtig. Viele Christen, die in der Kraft des Heiligen Geistes reden und ganz verschiedene Dienste tun, in Diakonie, Mission, Jugendarbeit, Seelsorge, in der Familie, überall an ihrem Platz, wo sie stehen, und es ist ein Geist, der alle zusammenfügt. Dennoch müssen wir festhalten, dass diese kleine Christengemeinde, die bald ihre 3000 Mitglieder hatte an diesem Pfingsttag, wurde doch in die Isolierung gedrängt im Volke Gottes. Es gab einen bösen Graben, nicht weil diese Christen sich abgesondert hätten, sondern weil das übrige Volk Gottes Israel sich abgesondert hat und die ersten Christen in die Verfolgung getrieben hat. Und das ist nicht so, dass der Heilige Geist einfach alle Leute zusammenschließt, die an Gott glauben. Das ist nicht wahr. Sondern der Heilige Geist schließt alle Leute zusammen, die an Jesus Christus, den Herrn, glauben, der für sie gestorben ist und der auferstanden ist und der seinen Geist ausgießt. Wir wollen jetzt nicht zu einer großen Gemeinschaft aufrufen und sagen, alle, die irgendwie noch an einen Gott glauben, welcher Form auch immer, das gibt's gar nicht, das ist nie vom Heiligen Geist. Sondern die Einheit, die werden wir entdecken unter den verschiedenen Gruppen, wo Menschen Jesus allein dienen. Haben Sie darauf geachtet, wie in der Petrusrede dieser Punkt genau in die Mitte gestellt wurde. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird selig. Das ist der Sammelpunkt der großen, wahrhaften Ökumene der Gemeinde Jesu. Wer den Namen Jesu anruft, es geht uns doch nicht darum, dass wir alles, was irgendwie christlich getauft ist in dieser Welt, sammeln und sagen, das ist die Gemeinde Gottes. Sondern wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird selig werden. Die sammeln sich unter der Wirkung des Geistes Gottes, die sagen, es ist kein anderes Heil unter dem Himmel. Darin wir sollen selig werden als allein der Name Jesu. Darum kann es sehr wohl passieren, dass wir in unseren Tagen dennoch Gräben sehen, die uns Not machen. Das war auch unter den ersten Christen nicht anders, dass sie Gräben hatten zwischen denen, die dieses Zeugnis abgelehnt haben, die sich nicht unter den Herrn Jesus beugen wollten, die ein anderes Zeugnis brachten, die Menschen gebunden haben an irgendwelche Apostel und Lehren und Sonderdinge. Wir wollen hier wieder erkennen, dass der Geist Gottes uns zusammenführt in einer wahren, großen Gemeinschaft des Volkes Gottes. Da gehören wir hin. Da ist für uns Gemeinde, da ist für uns Kirche. aus vielen Gruppen und Konfessionen und Gemeinschaften, wo der Heilige Geist uns das wichtig macht. Kein anderes Heil, kein anderer Name unter dem Himmel, als allein der Name Jesus. Und wo wir das finden, dort sind wir zu Hause, wo Sonderlehren verkündigt werden, wo anderes wichtig gemacht wird, wo Menschen, Prediger im Mittelpunkt stehen, Traditionen, dort können wir nicht zu Hause sein. Dort kann nicht unsere Heimat sein. Ich muss noch ein Wort hier sagen, zur Lehre vom dreieinigen Gott. Es gibt unter uns auch immer wieder treue Leute, die meinen, das sei vielleicht eine unwichtige Lehre, die könnten wir vergessen. Wir haben ja in den letzten Jahren so in der Lehre ziemlich abgebaut, in der Dogmatik, und haben gesagt, es kommt nur auf die rechte Herzenshaltung an. Das ist schon recht, aber wir brauchen auch wieder fundierte Lehre. Die Bibel betont ja, und das ist aus vielen Schriftstellen abzuleiten, dass der Heilige Geist nicht nur eine Kraft ist, die von Gott ausgeht, sondern die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes, Gott selbst, der in Menschen Wohnung macht. Und das ist interessant, dass dieser Geist Gottes nur nicht etwas Selbstständiges bringt, sondern dass der Geist Gottes immer wieder die andere Person der Dreieinigkeit, Jesus, groß macht. Und dass Jesus auch nichts Selbstständiges bringt, sondern sagt, ich bin dazu da, den Vater zu ehren, wie in dieser Dreieinigkeit alles ineinander geht. Einer den anderen nur verherrlichen will, nur den anderen groß machen will. Darum kann das gar nicht sein, dass es heute Zerspaltenheit im Volke Gottes gibt, wegen der Lehre des Heiligen Geistes. Angeblich wegen der Gabe des Heiligen Geistes, dass uns einige sagen, ihr habt den Heiligen Geist noch nicht, weil ihr nicht die Wunderzeichen vollbringt, die wir vollbringen können. Wir bestreiten ihnen sowohl das Außerordentliche ihrer Wunderzeichen, wie das, dass der Heilige Geist zur Spaltung wirkt. Der Heilige Geist wirkt Sammlung im Namen Jesu. Er wirkt nie Gemeinden unter seinem eigenen Etikett, nie Gemeinden unter dem Geist Gottes, sondern immer Jesus-Gemeinden werden gesammelt. Und dann werden wir wieder zusammengeführt. Der Heilige Geist will nichts Eigenes, sondern will Gemeinde Jesu sammeln. Das war das Zweite, was wir erkannt haben als ein Kennzeichen des Heiligen Geistes. Das Erste war die Erleuchtung und das Zweite war dieses ins Zentrum führen. Nie was Besonderes, nicht Sonderdinge heranbringen. Immer ins Zentrum auf Jesus hinweisen. Noch ein letztes, trotz dieser herrlichen Hitze sind sie noch ganz gut da, habe ich den Eindruck, das freut mich. Der Heilige Geist macht gewiss. Zweifel, ja, die sind normal. Manche sagen als der Chefbuch, der hat gar kein Verständnis für Zweifelnde, mehr als andere. Weil ich Ihnen sagen kann, Zweifel sind völlig normal. Ich habe Ihnen von der Decke gesagt, die vor unseren Augen hängt. Aber wenn Sie im Zweifel bleiben, haben Sie nicht den Heiligen Geist. Wer den Heiligen Geist hat, er gehört nicht zu Jesus. Ich kann es Ihnen nicht verschweigen. Ich will Ihnen aber die Verheißung hier noch einmal sagen, dass Sie drum bitten dürfen, wie Kinder ums Brot schreien. Und der Vater im Himmel gibt ihnen seinen Geist. Diese Bitte wird erhört. Ich wehre mich nur dagegen, das ist der einzige Punkt, wo sie mich nageln können, dass sie meinen, Zweifel könnten überwunden werden durch Theologisieren. Ich theologisiere mit ihnen gern. Das ist mein Fach. Und ich verstehe was davon. Aber so überwinden sie nicht Zweifel. Sonst würde jeder, der studiert hätte, am Ende rauskommen als Glaubender. Und oft ist das Gegenteil der Fall. Darum müssen wir immer wieder hier betonen, gewiss werden kann ich nur durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist macht gewiss. Es gibt keinen, der hier von Gott nicht erhört wird. Dort werden wir, welchen Intelligenzgrad wir auch besitzen, da mag einer vielfacher Doktor sein und Professor und gelehrter Mann sein mit vielen Wissen. Er muss demütig wie ein Kind um den Heiligen Geist bitten. Ohne den wird er nicht klar sehen im Glauben. Und darum ist es auch wichtig, dass wir den Heiligen Geist unterscheiden von jeder Propaganda und wir auch nicht so tun, als ob wir das Evangelium verscheuern können, wie wenn es ein Markenartikel wäre, ein Waschmittel, ein Pulver oder wie wenn das ein neues Feeling wäre, so ein neues Weltgefühl, das man hat. Und wir wehren uns auch dagegen, dass man in die Kirche geht, nur um, dass man religiöse Gefühle mitnimmt und hier sich erbauen lässt. Darum geht's doch gar nicht. Wir wollen hier im Gottesdienst Dinge erkennen. Dort sind wir für den Verstand. Dort wollen wir etwas intellektuell erfassen. Um nachdem wir es erkannt haben, demütig zu werden, wie die Kinder und den Vater zu bitten, gib uns deinen Geist. Der kann uns gewiss machen. Und es wird uns an dieser Stelle notvoll bewusst, wir können nicht auf den Knopf drücken. Wir können die Brücke nicht schlagen. Ich kann das Glauben nicht machen. So sehr wir davon reden, dass ich mich entscheiden muss im Glauben, die Brücke muss der Herr selber schlagen. Er will sie heute zu Ihnen schlagen. Er will Ihnen seinen Geist geben. Sie dürfen jetzt, das ist Ihre einzige Entscheidung, die Sie tun können, sagen, Herr, komm mit deinem Heiligen Geist, reinige mich, dass du in mir Wohnung machen kannst. Und dann war auf einmal so bei den ersten Christen eine unbegreifliche Gewissheit. Unbegreifliche Gewissheit. Die sind ins Martyrium gegangen und sind nicht gewankt. Wir stehen staunend davor und sagen, so einen Glauben wollte ich auch haben, der nicht wankt und der nicht wackelt. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Sie dürfen drum bitten. Wenn ich heute dran denke, da würde ich sagen, ich kann doch in meiner Todesstunde nicht dabei bleiben und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt mit meinem Glauben festbleibe. Ich glaube doch nicht meinem Glauben. Ich glaube doch, dass der Heilige Geist mich gründet und festmacht. Petrus sagt, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss. Manche meinen, das dürfte unter den evangelischen Christen gar nicht mehr gelehrt werden. Gewissheit wäre ein Zeichen der Überheblichkeit. Wie viele haben mir schon gesagt, du meinst, du könntest gewiss sein? Wir sind doch alle ein Leben lang Tastende. In der Erkenntnis Jesu bleiben sie nicht ein Leben lang tastend, wenn sie den Heiligen Geist haben. Dort werden sie gewiss. In vielen Weltfragen dürfen sie tastend und demütig bleiben. Hier werden sie die Wahrheit erkennen. Treten sie doch mit dem Zeugnis der Schrift jenen entgegen, auch die in der evangelischen Kirche ein Lehramt haben und behaupten, keiner hätte je die Wahrheit ganz. Das widerspricht dem Zeugnis der Bibel. Sie können ganz die Wahrheit haben. Es sieht an, wie wenn wir hier anmaßend, sieht hier aus, wie wenn wir anmaßend und stolze Leute wären. Und Petrus fordert uns dazu auf. Und es kommt dann dazu, in dieser ersten Erweckung von Jerusalem, mit der ganzen Christenheit, dass sie gewiss wurden. Der Heilige Geist macht sie so gewiss im Glauben, dass sie, selbst wenn ihr Leben umgeben ist von viel Bösem, von viel Schuld und Versäumnissen, sie sagen können, Jesus hält mich. Ich bin angenommen und getragen von ihm. Selbst dann, wenn sie durch notvolle Zeiten gehen, durchs finstere Tal ziehen, durch Krankheitsnot, die letzte Kraftschwäche im Sterben noch, der Heilige Geist macht uns gewiss. Er vertritt uns am Ende noch mit unaussprechlichem Seufzen. Das ist was Wunderbares, dass der Heilige Geist uns heute verheißen ist und dass Gott uns seinen Geist geben will. Darum hat er Pfingsten gemacht, damit sie wissen, sie sollen ihn haben. Amen. Und nun singen wir vom Lied 105, die Verse 5 bis 7, von dem schönen Pfingstlied von Paul Gerhardt.
wollen beten. Herr, sende uns deinen Heiligen Geist. Wir bekennen es vor dir, dass unser eigener Geist dir so viel im Wege steht und dich hindert. Und dass wir oft auch in unserer Frömmigkeit uns immer wieder mit unserem eigenen Geist anstrengen und uns hochschwingen wollen und damit uns nur selbst betrügen. Komm du zu uns und nimm alles Falsche und alles Ungöttliche aus uns hinweg und dann wirke du so in uns. Mache uns deines Erlösungswerkes ganz gewiss. Hol uns heraus aus all den Fragen und Zweifeln, dass wir gewiss werden und auch brauchbar werden als deine Boten und Zeugen in der Welt. Ja, führ uns zusammen mit deinem ganzen Volk hier, weltweit, in allen Kontinenten. Dass wir eine Liebe entwickeln für all die, die dich lieben und die dir dienen, in allen Konfessionen und Gruppen, dass wir diese wirkliche Einheit der Kinder Gottes suchen, eine Einheit, die durch deinen Geist kommt. Und lass uns so immer weiter zusammenwachsen. Wir bitten dich auch, dass du durch deinen Heiligen Geist alle die erleuchtest, die ein Amt haben, ein Verkündigungsamt in deiner Gemeinde. Wir bitten dich für die Theologiestudierenden, für die Lehrer, für alle Pfarrer und Religionslehrer. Dein Geist kann Erkenntnis geben. Und du willst deinen Geist aussenden und ausgießen. Wir möchten dich auch bitten, dass du die Widerstände und die Hindernisse wegnimmst. Und wir rufen dich auch heute an über die vielen Pfingsttreffen, die stattfinden. Auch für die jungen Leute aus unserer Gemeinde, wo sie sind, in Eidlingen oder in Brühl bei Esslingen und wo überall heute sich dein Volk sammelt. Gib du Erkenntnis deines Heilswerks, dass junge Menschen deinen Jesusnamen preisen und sich ganz in deinen Dienst geben. Das sollst du wirken. Darum rufen wir dich an und darum bitten wir dich. Und alles, was uns sonst noch bewegt, auch unsere Kranken, die Betrübten, die Schwermütigen, die legen wir an dein Herz und rufen dich an mit den Worten, wie du es uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch von demselben Lied 105 die beiden letzten Verse.
Thank you.
Anschluss an diesen Gottesdienst, wir haben ja heute keinen zweiten Gottesdienst, ist eine Orgelmusik. Wir danken unserem Organisten, Herrn Hirzel, dass er uns das anbietet. Toccata und Fuge in F-Dur von Johann Sebastian Bach. Am nächsten Sonntag ist wieder zweiter Gottesdienst, morgen aber natürlich auch nicht. Morgen ist um 9.30 Uhr Gottesdienst. Am nächsten Sonntag um 19 Uhr ist dieses Konzert mit Wilfried Mann. Sie haben diese Einladungszettel auf Ihrem Platz gehabt. Geistliche Lieder von Beethoven, Hugo Wolf, Dvorak. Achten Sie bitte auf die veränderte Anfangszeit 19 Uhr. Wir haben das so gewählt, weil es etwas günstiger ist. Eintritt ist frei. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie das auch noch bekannt machen könnten. Wir haben noch genügend Handzettel. Die wollen wir in der Gemeinde nicht einsetzen, weil wir es da ja schon im Gemeindebrief hatten. Vielleicht solche, die in einem Wohnheim sind, in einem Schwesternwohnheim und so weiter, wenn Sie das mitnehmen könnten, um dort auch noch auf dieses Konzert hinzuweisen. Ich glaube, dass es viele Menschen auch sehr anspricht. Wilfried Mann hat ja auch beim Gemeindetag 1975 im Neckarstadion die Solos gesungen oder beim Gemeindetag 78 auf dem Killesberg. Wir haben auch noch diese Programme von der Hofackerkonferenz, noch eine größere Anzahl. Genau hier hinten am Fenster liegen auch noch Plakate, wenn da noch jemand eins verwenden kann, sowohl von dem Konzert von Wilfried Mann wie von der Hofacker-Konferenz. Das wird da hinten liegen, glaube ich, auch noch mehr Hofacker-Programme, dass wir das jetzt noch an den Mann bringen. Für dieses Jugendtreffen in Eitlingen bestimmt. Ich freue mich immer so, dass die Schwestern dort so viel tun. Wir haben da eine Tradition, dass wir das in Pfingsten als getan haben, wo so viele junge Leute gastfrei aufgenommen werden. Sie wissen, was schon der Aufbau so eines Zeltes kostet. Die jungen Leute können oft nicht viel opfern und da wird nicht viel gesprochen. Aber wenn wir einfach mithelfen und dann auch dahinter stehen im Gebet, hinter diesen Tagen dort, dass Gott etwas wirken kann. Gestern die Tochter unserer Mesnerin, Elisabeth Ludwig, wo wir uns mitfreuen und auch dem Paar Gottes Segen wünschen mit Bruno Plaschke, Lebensmitteltechniker. Elisabeth Ludwig ist Studentin, wünschen dem Paar Gottes Geleit und die ganze Freude der Führung in den Ordnungen Gottes. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Sabine Schlieder, ein Kind, ein Tag alt, von Eltern aus dem Hauskreis der offenen Abende, Feingen, Lombacher Straße 12. Jesus Christus sagt uns, lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.